Dieser Podcast wird nicht präsentiert von Garmin. Das erkennen Sie daran, dass er erfolgreich hochgeladen wurde.
What's up?
Alle Roma, Jatak, alle! Alle Roma!
Der Radsport-Podcast.
Eine neue Folge, What's up, hört ihr? Nein, Spaß, ihr habt natürlich verdient, Lukas Bergmann seine Emotionen und nicht meine. Lukas, leg los.
Ja, pünktlich zum Saisonstart kann man eigentlich sagen. Es ist zwar nicht der offizielle Saisonstart, aber für uns und ich glaube auch für alle Radsportfans zumindest wieder so etwas wie ein Saisonstart, haben wir uns endlich mal wieder alle drei hier eingefunden. Neben mir Thomas Gerlich, braun gebrannt, frisch aus dem Urlaub zurück.
Grüß euch Jungs, schön euch wiederzusehen. 4 Monate ist her, oder? Dass wir das letzte Mal face-to-face aufgenommen haben, es wurde Zeit.
Und natürlich Jonas Beyer, gerade wieder zurück aus der Technikschulung, die er die ganze letzte Woche nochmal eingelegt hat. Auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Richtig, ich versuche heute nichts falsch zu machen, deshalb wurde ich hier hingesetzt, nur mit dem Mikrofon und Lukas übernimmt die ganze Technik. Besser, dass er wieder da ist.
Mein Name ist Lukas Bergmann und ich freue mich natürlich, auch ich bin nach kurzer Verletzungspause wieder zurück und ich würde sagen, diese Saison kann endlich losstarten. Wir sind unfassbar heiß. Strade Bianche ist am Wochenende und wir haben auch heute einen Gast, der am Wochenende mit am Start sein wird. Liane Lippert. Liane Lippert ist mit dabei, die beim Frauenrennen sicherlich auch ein Wörtchen versuchen wird, mit um den Sieg zu reden bei Strade Bianche. Also das ist, glaube ich, so der Fahrplan für heute. Vorher wollen wir aber natürlich von dem Mann, der im Urlaub extremstes Scouting betrieben hat.
Ja, er war Wissen, unser Mann vor Ort. Unser Mann vor Ort.
Nein, man muss dazu sagen, Thomas war in Italien unterwegs und hat einige Profiteams getroffen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher Fahrer ist dir am stärksten aufgefallen? Wer ist richtig fit?
Ich natürlich. Nein, Spaß. Ja, wir haben einige getroffen. Es war tatsächlich lustig. Livigno, der Ort wird sicherlich vielen Ausdauersport begeisterten Leute was sagen. Da ist ja gefühlt gerade die halbe World Tour im Trainingslager. Da hatten wir auch Peter Richter getroffen und das war in der letzten Folge das Thema und es war natürlich mega. Also Peter hat uns da eingeladen, weil er sich in Livigno schon auskennt, war da schon öfter, hat uns ein bisschen was gezeigt und dann ist wirklich als Radsportfan, wie wir ja sind und sicherlich viele von euch auch, das war so geil, wenn du halt, wir sind dann von Bormio aus nach Livigno rübergefahren und fährst halt einen Pass und in der Abfahrt kommen dir einfach schon mal 5 World Tour Teams einfach entgegen. Die ganze Zeit, du schaust einfach nur noch, wer könnte das jetzt gewesen sein, wer war hier, wo wir im Stadio hochgefahren sind, 2 Ineos-Fahrer, ich glaube, es war Gianni Moscon dabei. Simon Geschke haben wir auch kurz gesehen, der kam uns entgegen, leider nur ganz kurz, sonst hätten wir da vielleicht nochmal einen kurzen Schnack machen können, ansonsten UAE, Bahrain, CCC, es war wirklich von jedem World Tour Team, außer auf 1 oder 2, haben wir irgendwelche Fahrer gesehen. Man muss aber auch sagen, man hat die meisten gar nicht erkannt, weil die viele tatsächlich auch mit Maske fahren. Fand ich ganz spannend. Wahrscheinlich vom Sponsor irgendwie vorgegeben. Oder es war einfach kalt in der Abfahrt. Eins von beiden.
Die fahren mit Maske?
Teilweise. Also in der Abfahrt waren wirklich einige dabei, die die Maske auf hatten. Ja, viele natürlich auch nicht, aber war schon auffällig viel. Ich glaube, dass die halt wirklich, wenn die da fahren und du erkennst da ja viele auch, also so komplettes Profi-Equipment, das Rad entsprechend, haben die, glaube ich, auch eine gewisse Vorbildfunktion, dass es heißt, hey, setzt euch lieber mal eine Maske auf. Wie gesagt, vor allem in der Abfahrt bergauf, kann ich es mir auch nicht direkt vorstellen, aber in der Abfahrt, ja, habe ich mir auch mal einen Buff oder irgendwas über den Hals oder Mund gezogen, auch einfach, was kalt war.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gianni Moscon wirklich dabei wäre, weil das hättest du relativ schnell erkannt, wenn er seinen Rad nach dir geworfen hätte.
Ist ja lustig, so ähnlich hat das Peter auch gesagt. Ich so, hey, hast du die Ineos-Fahrer da vorne gesehen? Ich glaube, es war Gianni Moscon. Und er so, naja, angepöbelt hat er mich nicht. ja, war ganz witzig, also ja, jeder, der von euch schon mal einen Radurlaub gemacht hat, wird es wissen, wie geil es ist. Hat ein Glück mit dem Wetter, sind fast nur trocken geblieben. Ich habe ja, was ich vor Ort eigentlich gemacht habe, war natürlich Giro d'Italia Recon. Weil wir sind natürlich einige Pässe gefahren, die beim Giro am Start sind. Unter anderem, weil wir in Bormio waren, da ist bei der Stelvio-Etappe, die ist ja die Bergankunft. Die kommen von Prat nach Stelvio zum Stiftsee auch rauf, fahren nach Bormio ab. Die Abfahrt, die ist gemeingefährlich übrigens, da bin ich gespannt. Da gibt es 2, 3 Tunnels, die sind richtig dunkel und im einen ist auch noch eine Kurve drin und sonst wie. Also das wird spannend. Und dann fahren sie eben nochmal so einen 700 Höhenmeter Berg rauf, Torre di Fraiele. Witzig war auch, wir wussten nicht, dass das beim Giro dieses Jahr dabei ist und haben uns noch gewundert, warum ist denn hier der Asphalt so gut? Das sieht richtig neu aus und natürlich, wann teeren die Italiener die Straßen neu? wenn der Giro kommt.
Es gibt eine grandiose Geschichte zum Thema Tunnel. Alberto Contador ist mal einen Berg hochgefahren und oben, ich erinnere mich nicht, welcher Berg das war, wollte er durch den Tunnel durch und auf der anderen Seite runter. Dann hat ihn die Polizei angehalten, weil er kein Licht hatte. Und dann musste er im Auto wieder mit runter. Die haben ihn tatsächlich mitgenommen. Kein Licht, Strafgebühr für Alberto Contador. Mich interessiert ja vor allem noch das, wenn man so NBA schaut, dann hat man immer wieder auch ein, zwei Spieler, die nicht so in Form sind. Man sieht es dann auf Instagram, die haben jetzt nicht so viele Videos hochgeladen und trainiert. Ist dir einer aufgefallen, Thomas, der kein gutes Bein hatte, der ein bisschen hinterhergehangen ist?
Ja, also weiß nicht, ob es Leute auf Instagram gesehen haben. Also zwei Fahrer von UAE waren mal eine Weile bei uns im Windschatten gehangen und tatsächlich, als es bergauf ging, sind die dann abgefallen. Ich weiß nicht, welche Trainingsbereiche die trainiert haben, aber also wer bei uns schon hinten rausfällt, weiß nicht, wie das dann bei der Tour aussehen wird. Aber ja, natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Also die meisten Jungs waren da schon ordentlich fit. Wir mussten auch an einem Tag nochmal mit dem Auto dann über Stiefsee auch rüber. Und da war, ich glaube, Astana war da mit dem Team unterwegs und dann haben wir unten am Berg zwei gesehen, dann mittendrin nochmal zwei und dann schon deutlich weiter später nochmal zwei. Also ich weiß nicht, ob die unterschiedlich gestartet sind oder zum selben Zeitpunkt. Auf jeden Fall sind die unterschiedlich schnell den Berg hochgefahren und der eine wäre fast mit uns mit dem Auto einfach mitgefahren. Das ist schon schnell.
Wen ihr auf jeden Fall scheinbar angesteckt habt, ist hier Emanuel Buchmann. Der fährt jetzt zumindest auf Strava so 1:1 die Etappen nach, die ihr auch gefahren seid.
Das fand ich auch witzig. Ich verfolge Emanuel Buchmann auch gerade sehr. Der macht jetzt nämlich das Großartige, was ich ja immer fordere, alle Aktivitäten mit Leistungsdaten und so weiter hochladen. Fährt gute Touren. Also Mortirolo, Gavia, Stelvio, alles Mögliche. Im Endeffekt tatsächlich genau das, was wir letzte Woche gefahren sind. Und es ist einfach, eigentlich wollte ich später in der Folge machen, aber ich wollte es auch einfach, dann mache ich es einfach jetzt, wo wir gerade schon drüber sprechen. Jetzt brauche ich einen kurzen Monolog, da müsst ihr jetzt alle durch gemeinsam. Ich möchte eine Ode ans Fahrradfahren halten, weil es ist mir in diesem Urlaub wieder aufgefallen, wie unfassbar geil es war. An einem Tag, wir waren in den Dolomiten, sind zu den drei Zinnen hochgefahren, unten Autos, die eine Stunde lang an der Schanke stehen und Geld zahlen, um da hoch zu dürfen. Oben gibt's Parkplatz, Kampf, was weiß ich nicht alles. Es ist unfassbar geil, an welche Orte man mit dem Rad alles kommt. Was für eine unfassbar geile Erfindung dieses Rad ist. Wir hatten es in den letzten Folgen, Fiona Kolbinger fährt durch ganz Europa, gewinnt ein Rennen. Peter Richter fährt die komplette deutsche Grenze ab, erzählt vom Downhill, Mountainbiker, Bikepacking. Was für geile Sachen kann man bitte mit dem Rad machen, Leute? Fahrt mit dem Fahrrad in Urlaub, macht mit dem Klapprad Touren, was weiß ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so eine Tour macht und danach nichts, einfach nur super zufrieden und sich super gut fühlt. Das ist so geil. Ich habe diesen Urlaub so genossen. Es ist so herrlich. Leute, fahrt mit dem Fahrrad in Urlaub, geht's raus und fahrt Fahrrad. Das war's von mir.
Hängt von der Tour ab.
Thomas hat hier ein Tourismus-Sponsoring von Italien oder sowas mit nach Hause gebracht.
Das ist ja nicht Italien, das ist ja egal wo. Aber es ist einfach, wie geil ist bitte Fahrradfahren einfach. Das ist mir im Urlaub wieder aufgefallen und jetzt höre ich auch schon auf hier mit meinem Werbezeug hier.
Ich will noch hinzufügen für alle, die über 80 Kilo wiegen, was die zwei, die neben mir sitzen, nicht tun. Die Höhenmeter, die ihr gefahren seid, da hätte ich auf jeden Fall keinen Spaß gehabt. Das kann ich sagen. Ich muss die flache Tour wählen. Ich muss in die Toskana maximal 400 Höhenmeter am Stück. Dann ist es besser.
Ja, aber das meine ich ja unabhängig von Bergen.
Richtig,
du kannst ja, du mit dem Mountainbike einen Berg runter oder irgendwie. Du kannst ja mit dem Fahrrad so geile verschiedene Sachen machen. Das finde ich einfach immer, und wenn Peter erzählt hat, wie er am Meer entlang gefahren ist, an Schaf, Deichen und flach und sonst wie, auch das ist ja irgendwie ein geiles Erlebnis. Wie viel, an welche geile Orte kommst du mit dem Fahrrad alles hin und wie viele geile Sachen kannst du erleben?
Aber Jonas, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, sie sind auch nur so viel gefahren, weil ich kurzfristig ausgefallen bin. Sonst hätte ich das Ganze noch ein bisschen eingebremst.
Dich hätten wir da schon noch einen Berg mit hochgezogen. Ey. Na, herrlich. Wisst ihr, was mir am besten von der Folge heute gefällt? Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet wie heute.
Findest du?
Ja, das Weißwurst-Frühstück vorhin, das war sehr gut. Das kann man auch mal erzählen. Wir haben uns heute schon 3 Stunden vorher getroffen und haben uns zur großen Wiedersehensfreude schön ein großes bayerisches Frühstück gegönnt. Und ja, es gab auch Weißbier.
Ja, aber gut. Im Endeffekt haben wir die 3 Stunden nicht genutzt, um uns auf die Folge vorzubereiten.
Egal.
Wie immer halt.
Wir
haben einfach generell über Radsport schon gesprochen.
Dann reden wir doch jetzt auch über Radsport.
Aber man merkt auch in den Medien immer mehr, die Radsportsaison wäre gerade im vollen Gange. Der NDR zum Beispiel, die würden jetzt eigentlich dafür sorgen, dass Bilder von der Tour de France zu uns kommen oder zumindest diese irgendwie verarbeiten. Und man merkt, die hatten gerade Pause, haben sich stattdessen die Mühe gemacht, eine Doku zum Jahr 97 der Tour de France zu machen. Aus deutscher Sicht natürlich sehr bekannt. Jan Ulrich, damals der Sieger. Und Jonas, wir beide haben die Doku schon gesehen. Sagen wir mal so, wir waren nicht ganz überzeugt.
Ja, was auf jeden Fall gut war, war, dass man wir natürlich so jung sind, dass wir den Hype gar nicht mitbekommen haben um Jan Ullrich, was da alles los war. Das hat man so mitbekommen. Man hat da einige schöne Bilder gesehen, wie Jan Ullrich auch für mich das emotionalste Bild, wie er in Paris ankommt und dann in Tränen ausbricht, weil er es gar nicht fassen kann, dass er gewinnt. Aber es gab auch einige Probleme, die ich auf jeden Fall und ich glaube, du, Lukas, auch mit der Doku hatten, weil es doch schon sehr unwidersprochen da einfach auch gern mal gesagt wurde, ja, so war es halt mit Doping. Hat man halt gemacht.
Genau, es wurden einfach sehr, es war sehr wenig tiefgehend. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich finde, das Gelungenste an der Doku ist eigentlich der Titel, weil der sehr viel Lust macht und aber auch so ein bisschen die Frage offen lässt, um was es letztendlich geht. Aber an diesem Titel, finde ich, scheitert diese Doku auch ein bisschen. Der Titel ist eben Tour de France 97, Deutschland kein Sommermärchen, also das K in Klammern geschrieben. Und was ich erwartet habe, ist halt entweder diesen Hype noch mehr mitzuerleben.
Die Emotionen mitzubekommen, die da vor Ort waren, das klappt nicht so wirklich. Man kommt nicht so ganz rein.
Und das liegt ein bisschen an der Erzählweise, gut. Aber sie probieren es zumindest. Oder man erwartet natürlich, dass hier was sehr Kritisches kommt. Und man muss ja auch sagen, die Interviewpartner, die sie am Start haben für diese Doku, sind wahnsinnig gut. Das sind super viele ehemalige Teamkollegen. Aber keiner dieser Teamkollegen darf oder will auch nicht. Das muss man ja dann irgendwie trotzdem irgendwie beides ankreiden. Also entweder haben die Journalisten zu wenig nachgefragt oder sie haben das dann halt quasi nicht mehr eingeordnet, die Doku gemacht haben, was gesagt wurde. Aber es kommen einfach keine Insider. Du hast irgendwie so das Gefühl, im Endeffekt erzählen sie nur das nach, was auch im Fernsehen zu sehen war. Also es kommt keine einzige Insider-Geschichte, wie war Jan Ullrich privat oder eben, wenn es mehr Richtung Doping-Aufdeckung geht, wie ist das damals genau abgelaufen, was ist da genau passiert? Und es gibt so einzelne Sätze, die natürlich schon heftig sind, wie es geht dann um die Uni Freiburg, dass gesagt wird, wenn die nicht gewesen wäre, dann wären wir halt tot vom Rad gefallen. Also die haben sich quasi...
Die haben geschaut, dass wir nicht sterben.
Die haben geschaut, dass wir nicht sterben. Aber auch das ist dann wieder zu wenig kritisch, dass man gesagt hat, die haben trotzdem an diesem System mitgewirkt. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Auch diese klassische Diskussion, die wir jetzt in den letzten Jahren um Jan Ullrich immer wieder hatten, kommt da auch sehr wenig darüber, dass es halt einfach, ja, er ist eine sehr zentrale Figur wieder dieser Doku und im Endeffekt bleibt auch nach dieser Doku wieder sehr viel an ihm hängen. Auch wenn immer wieder betont wird, dass das damals ein System war, darf man nicht auch als Jan Ullrich als den einzigen Dopingsünder damals dahinstellen. Es war einfach ein System und er war halt einer der erfolgreichsten und in Deutschland der erfolgreichste, der in diesem System mit dabei war und der das auch unterstützt hat und wie er sich danach rausgewunden hat, muss man kritisieren. Aber so wie es dem Menschen jetzt psychologisch geht, ist sicherlich auch mitverschulden, wie dieser Doping-Skandal auf ihn projiziert wurde.
Ja, ich glaube, die haben sich ein bisschen zu viel vorgenommen, zu viele große Themen vorgenommen. Und ich hätte es vielleicht schöner gefunden, sich auf eins zu konzentrieren. Also entweder auf den Hype, den da um Jan Ullrich entstanden ist, um die Tour de France. Man sieht es immer, man kriegt es immer so ein bisschen alles am Rande mit. Jetzt das Thema Doping in Freiburg. Ich habe selbst dort gewohnt, das ist immer noch ein Thema. Ist immer noch nicht alles hundertprozentig aufgearbeitet da, diese Doping-Vergangenheit. Und da hätte man einen einzelnen Fokus, glaube ich, besser legen können. Und dann wäre es nochmal erfolgreicher gewesen. Ich glaube, das Beste, was man wirklich mitnehmen kann, ist für uns, die das einfach nicht mitbekommen haben, was damals war, dass man so ein bisschen mitbekommt, wie sehr Jan Ullrich gehypt wurde dann auch. Und ich glaube, das hilft einem dann auch so ein bisschen zu verstehen, warum er vielleicht auch in psychologische Probleme kommt, obwohl es in der Doku nicht dann explizit immer so gesagt wird.
Aber jetzt noch kurz für mich. Ich habe sie noch nicht ganz gesehen, also ein Drittel davon circa, weil ich es noch nicht geschafft habe. Also ihr meint so, es kommt quasi jetzt nichts Neues dabei rum, dass man sagt, es ist eine informative Doku, wo man was Neues lernt. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn man eine Sommermärchen, wenn man eine gute emotionale Doku machen will, ist es zu wenig dabei, dass man da wirklich gefangen und emotional gepackt wird.
Mir fehlen einfach dafür, welche Interviewpartner sie für diese Doku gewählt haben, die ich gut finde. Die Auswahl ist top. Fehlen mir aber einfach zu wenig die Insider-Stories. Also es wird nichts erzählt, wie es da abends im Hotel zugegangen ist oder sowas. Das würde ich quasi unter Emotionalität und da mitnehmen, wie...
Insider-Stories
dann. Genau. Mhm. Oder eben, wenn sie mehr über Doping sprechen wollen, dann von denen mehr Doping-Geschichten. Also zum Beispiel wird hier nur wieder ganz kurz angesprochen, was auch heftig ist, dass es einfach so vorausgesetzt wird, weil Pevenage, der Betreuer von Jan Ullrich, das ja letztes Jahr erst so gedroppt hat, wie die tatsächlich davor gegangen sind, diese Geschichte mit den Cola-Dosen, die dort einfach nur so erwähnt wird, als würde die jeder kennen oder sowas. Da hätte ich dann einfach halt gerne mehr Insights.
Aber der hat es geschafft, sich richtig unsympathisch darzustellen.
Ja, der war auch da zu Gast, ja. Und der kommt einmal zu Wort in dieser Doku, das verstehe ich.
Warum hat er sich unsympathisch dargestellt?
Ja, der wirkt einfach sehr, sehr unsympathisch, weil er das alles so ein bisschen wegwischt. Mhm. Die anderen Teammitglieder sind da sehr viel, die sind auch nicht super offen, aber die erzählen zumindest so ein bisschen mehr. Und der scheint immer alles so ein bisschen richtig abzublocken und zu sagen, ah ja, okay, so war es halt.
Was ich ein bisschen schwierig fand, ich habe, wie gesagt, nur die ersten 15, 20 Minuten gesehen. Sie haben ja viele verschiedene O-Tongeber oder Gäste oder sonst wie, aber sie zeigen sie nicht. Also ich hatte ein bisschen das Problem, weil wir sind jetzt alle ein bisschen in der Medienbranche drin und sehen es vielleicht auch ein bisschen aus Medienmacher-Sicht. Aber ständig hörst du irgendwelche Stimmen reden und es steht dann unten dran so der Name. Aber ich sehe die Leute die ganze Zeit nicht, während sie sprechen. Sie werden einmal kurz gezeigt. Ah ja, okay, der könnte das wahrscheinlich sein. Im Zweifel irgendein ehemaliger Fahrer vom Team Telekom damals. Aber man muss die Leute doch auch mal zeigen. Also das fand ich.
Vor allem, sie sind in einem perfekten Setup eingerichtet und werden dann auch am Ende gezeigt. Und ganz am Ende der Doku denkt man sich dann, ah, so sehen die aus. Jetzt erinnere ich mich wieder. Vor 60 Minuten habe ich sie einmal gesehen. Dann werden sie im Intro kurz vorgestellt und dann sind sie nur noch stimmlich zu hören. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ist natürlich dann irgendwo die Wahl der Kunstform. Das ist okay, aber abgesehen davon einfach inhaltlich geht's mir nicht tief genug. Ist ein bisschen oberflächlich geblieben und das... ja, ist ein bisschen schade. Ich will trotzdem auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Schaut sie euch an.
Vor allem für alle, die so jung sind wie wir und das einfach noch nicht so mitbekommen haben, was da für ein Hype war. Das bekommt man schon gut mit, was da dann wirklich los war. Auch als da kommt Jan Ullrich dann zurück nach Bonn und da sieht man mal, dass der ganze Marktplatz voll. Das sei die Fußballdeutsche Meister geworden. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was man heute miterlebt mit der Tour de France.
Also so wie es ich jetzt verstanden habe von euch beiden, man soll sich auf jeden Fall anschauen. Die Doku ist auch an sich ganz okay, ganz gut, aber sie hätte auf jeden Fall Potenzial für mehr gehabt, was man vielleicht sicher hoffen könnte.
Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut zusammenfassen.
Sicherlich auch mit der Zeit, Lukas, du hast gesagt. Ja, das war jetzt sicher nicht 2 Jahre geplant, diese Doku.
Das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man da bedenken muss, weil natürlich einfach gerade ja, Radsport-Content irgendwie in den Köpfen vielleicht dann auch drin ist, natürlich sehr gut gewählter Zeitpunkt da vom NDR das jetzt rauszubringen. Und nächste Woche können wir dann wieder sondern Live-Radsport sehen. Strade Bianche, die ersten Teams haben wir gerade eben schon gesehen, haben ihre Roster rausgegeben. De Koenig hat gerade eben seinen Roster veröffentlicht. Alaphilippe ist auf jeden Fall dabei.
Ich würde sagen, das ist das Einzige, was du gesehen hast, oder? Ein großer Hero-Schule in Alaphilippe, er fährt mit und Berge weiß, was er am 1. August macht.
Und auch, man darf nie vergessen, Zdeněk Stýba, das ist auch sein Rennen, der kommt auch vom Cross- und Mountainbiken. Strade Bianche, für alle, die es nicht wissen, hat große Gravel-Anteile, also mit Schotterstraßen und das kommt natürlich den Fahrern, die vom Cross kommen, deutlich entgegen. Deshalb Wout van Aert wird auf jeden Fall mitfahren. Er war die letzten 2 Jahre schon auf dem Podium, der schielt sicher auf den Sieg. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall, die gehören dazu zu den Favoriten. Und vor allem, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr schnelles Rennen zu erwarten, weil niemand hat eine wirkliche Vorbelastung. Klar, Bora ist jetzt hier, die schon so eine kleine Tour gefahren. Aber das ist alles, die haben alle keine wirkliche Vorbelastung. Alle kommen da frisch hin, alle sind in einer super Form, gehe ich davon aus. Das wird brutal schnell werden.
Also Bora hatte Trainingslager. Das waren keine Rennen, die gefahren sind.
Also schon für sie schon Rennen, die konnten mal ihren Sprintzug einstudieren. Ich glaube, das war das Sinnvollste, was sie da gemacht haben. Nochmal das Zeitfahr-Setup testen für die Fahrer, die sie haben. Aber ansonsten war das halt...
Aber darüber würde ich auch gerne sprechen, bevor wir gleich nochmal zu Strade Bianche kommen. Also diese Sibiu Cycling Tour, ich glaube in Rumänien war es, wo Bora jetzt gefahren ist. Also sie haben dominiert, aber... Also ich glaube, der Rest der World Tour hat nicht mitbekommen, dass da sonst ein Rennen ist. Oder war es sonst? Also große Konkurrenz hatte Bora jetzt nicht. Das soll ja nicht die Leistung schmälern, die da gefahren sind. Konrad, Mühlberger, Ackermann, alle sensationelle Ergebnisse gefahren. Aber wenn in 2 Etappen Bora Platz 1 und 2 stellt, auch bei der Sprintankunft noch
Schwarzmann
glaube ich, noch auf 2 war und sie alle Etappen gewinnen und sonst, ja, das ist schon... Also gute Vorbereitung, klar, sie konnten wieder Rennen fahren, aber wirkliche Konkurrenz war da, glaube ich, nicht mit dabei.
Ja, da muss man für die Teams halt auch immer abwägen. Ich glaube, einige sagen sich dann auch, nee, das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, zu so einer kleineren Tour nach Rumänien zu fahren, einfach weil dann da steigt einfach das Risiko, dass da ein positiver Fall ist und dass sie dann irgendwie rausfallen für die nächsten Rennen, die jetzt einfach extrem wichtig sind. Also Strade Bianche und Milan Sanremo, das sind jetzt einfach Rennen, wo niemand irgendwie ausfallen darf von den Topfahrern, weil die jetzt weil jetzt einfach so lange kein Radsport war und die ersten Rennen werden jetzt eine große mediale Präsenz auf jeden Fall bekommen. Und da wollen die auf jeden Fall kein Risiko eingehen, da nochmal hinzufahren, dass irgendwas Dummes passiert.
Deswegen kann man sich da auch eigentlich sicher sein, alle Top-Klassiker-Fahrer sind mit am Start. So ein paar Namen fehlen dann doch. Remco Evenepoel zum Beispiel ist nicht bei Strade Bianche dabei.
Geht zum Burgos-Rundfahrt.
Das ist ein bisschen schade, den hätte ich ganz gerne gesehen, aber gut, der fährt natürlich ein bisschen anderes Programm als der Rest, dem sein großes Ziel ist, der Giro in diesem Jahr. Aber ansonsten, glaube ich, sind die ganzen Top-Klassiker-Fahrer auf jeden Fall mit dabei. Peter Sagan übt schon mal auch fleißig auf Schotter zu fahren. Den hat man die letzten Tage beim Downhill-Fahren gesehen. Also von dem her, der ist auch bereit für die Schotterpassagen von Strade Bianche.
Ja, jetzt können wir endlich wieder über Radrennen sprechen. Lange hat es gedauert. Dann machen wir doch den Klassiker, eure Tipps für Strade Bianche. 1. August, am Samstag ist soweit. Wer gewinnt das Rennen? Jonas Bayer, bitte.
Da ich so ein bisschen Wort von Art habe wie Bergi Alaphilippe, bin ich bei Wort von Art. Super drauf, er kennt das Rennen, war da jetzt die letzten 2 Jahre auf dem Podium und ich glaube, er kommt in absoluten Topform an, kommt vom Cross und der wird sich das Ding holen, weil er so sprintstark ist am Ende auch noch.
Bergi, was sagst du?
Ja, ich bin jetzt noch gerade am Überlegen.
Dann mache ich den Call schnell. Mathieu van der Poel.
Ja, den habe ich auch schon überlegt, aber dann dachte ich, ist zu obvious.
Der andere Crosser.
Ja, komm, dann gehe ich halt einfach auf so einen anderen Klassiker von Avermaet.
Greg. Wir haben ja auch gesehen in Italien. Ne?
Das goldene Rad. Avermaet, ich glaube, für Van Avermaet ist es ein bisschen zu schwer. Bisschen zu steile Berge. Aber mal abwarten. Darf man nie unterschätzen, den Mann.
Greg van Avermaet kommt ja recht gut über die Berge.
Ja, aber nicht so gut wie Alaphilippe oder Van
Avermaet. Das ist richtig.
Das ist ein bisschen schwerer, aber.
Das könnt ihr deswegen aber auch für Van der Poel.
Richtig, aber wir tappen natürlich auch ein bisschen im Dunkeln. Wir wissen, dass alle gut
in Form sind. Ja, wir wissen nicht, wer in Form ist. Also das sind einfach jetzt hier irgendwelche Namen, die halt in den letzten Jahren gut sind, einfach mal ins Blaue gerufen. Wir können hier keine Analyse betreiben, von wo auch.
Deswegen habe ich euch jetzt ein bisschen eine Falle gestellt und bin ich einfach auf den einfachen Van der Poel gegangen, den man bei den Klassikern wahrscheinlich immer mal sagen kann. Das ist aber das finde ich tatsächlich ein Thema. Das finde ich spannend, auch wenn wir in ein paar Wochen dann die Tour irgendwie vorbereiten, dann hat es zumindest mal ein Dauphiné oder irgendwas gegeben. Aber es ist witzig, wie du dieses Jahr, du hast ja keine Ahnung, wie fit die Leute sind. Du kannst, also, wer ist denn Favorit, wer ist denn gerade, ja, der ist gut drauf, der kommt mit Selbstbewusstsein. Es kommen alle aus einer Halbjahrespause, haben jetzt alle ein Trainingslager und es gibt große Überraschungen vielleicht oder auch nicht.
Und ich glaube, was dadurch passieren wird, was sonst bei Klassikern nicht der Fall ist, sondern meistens nur bei den großen Rundfahrten, ist, wir werden sehr viel Hektik, glaube ich, im Feld sehen. Weil normalerweise, das kennt man das so von der ersten Tour-Etappe oder von der ersten Giro-Etappe, keiner weiß, wer ist gut in Form, auf wen müssen wir genau aufpassen. Und das weißt du normalerweise bei den Klassikern recht gut. Du hast da sehr viele Rennen außenrum, wo du siehst, wie die Leute drauf sind, auf wen du achten musst. Aber hier wird einfach ein Feld sein, wo jeder irgendwie so nach links und rechts guckt. Und ich glaube, das könnte zu einiger Hektik auch im Feld führen. Ich glaube, das wird ein bisschen auch ein Chaosrennen werden. Und da bin ich positiv eigentlich gespannt drauf.
Ja, ich hoffe, dass es nicht zu viele Stürze gibt. Und ich glaube auch, dass es einfach sehr, sehr hektisch wird. Einfach, weil ich glaube, dass alle gut in Form sind. Also es leuchtet ja jetzt erstmal nicht an. Von denen wird jetzt keiner da 3 Monate gar nichts gemacht haben, erstmal, als Corona angefangen hat. Ich glaube, die waren alle haben weiter trainiert und haben sie jetzt nochmal einen richtigen Formaufbau gemacht. Und die Saison ist auch nicht so lang. Also man kann jetzt schon eine relativ lange Formkurve ja auch haben. Das muss nicht, man muss nicht 2 Formpeaks haben, sondern es wird einen geben. Und jetzt am Anfang ist noch niemand Rennen gefahren. Da werden jetzt erstmal fast alle teilnehmen und da wird es richtig, richtig schnell werden.
Ja, sonst vielleicht ein kleiner Ausblick. Die Rennen, die ersten, die jetzt anstehen, die Wochenenden können wieder mit Radsportschauen gefüllt werden. 1. August, Strade Bianche geht's los. Direkt eine Woche später, Mailand Sanremo. Wiederum eine Woche später, die Lombardei-Rundfahrt. Dazwischen ist noch die Polen-Rundfahrt und Dauphiné. Also wir haben die nächsten Tage und Wochen endlich mal wieder Radsport zu sehen. Freuen wir uns auch drauf.
Und die Frauen fahren natürlich auch. Und wir hatten eine zu Gast, Lukas, du hast es schon gesagt. Liane Lippert war bei uns. Und das Interview, das ihr zwei geführt habt, hören wir uns doch einfach an, oder?
Geht auf jeden Fall auch um Strade Bianche, so viel können wir sagen.
So, ich freue mich sehr, dass wir heute das erste Mal quasi so ähnlich wie im Trainingslager mit dabei sind. Wir haben heute die erste Fahrerin zu Gast, die unmittelbar in Vorbereitung auf den Saisonstart ist. Nächste Woche geht's schon los mit der UCI World Tour und dazu haben wir die Nummer 1 des aktuellen UCI World Tour Rankings bei uns. Liane Lippert ist zu Gast. Liane, erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst, so kurz vorm Saisonstart. Wie ist bei euch gerade so die Stimmung? Wie groß ist die Vorfreude, dass jetzt endlich wieder Rennen gefahren werden?
Ja, hallo erstmal, freut mich auf jeden Fall auch hier zu sein und ja, die Vorfreude ist sehr groß, also ja, es reicht jetzt einfach mit Zwift-Rennen, wir sind ja ein paar virtuelle Tour de France-Rennen mitgefahren, aber nee, man vermisst einfach das Straßenrennen und das Gefühl und ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig.
Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt endlich auch mal wieder mit Profis nicht darüber sprechen können, was machst du während Corona, wie gleichst du es aus, was suchst du dir für Höhepunkte, sondern wir können endlich wieder über Rennen sprechen. Strade Bianche ist dein Auftakt, das ist ja quasi schon in der Woche. Wie groß ist die angestaute Energie über ein halbes Jahr, wo man nichts komplett ernst losgeworden ist? Wie sehr brennen die Beine darauf, endlich wieder Watt treten zu können ordentlich?
Ja, man kann es irgendwie gar nicht richtig glauben, dass es wirklich wieder losgeht, weil Australien ist gefühlt schon wirklich über ein Jahr her, aber es ist halt ein halbes. Aber ja, es hat sich wirklich viel angestaut und man freut sich einfach wieder zu fahren. Und ja, vor allem mit dem Trikot an den Start gehen zu dürfen, ist auf jeden Fall eine große Ehre.
Beschreib mal eure Situation. Du hast gemeint, ihr habt die ganze Zeit eigentlich jetzt immer am selben Ort gewohnt und zusammen trainiert. Also war es eigentlich jetzt ein großes, langes Trainingslager oder wie kannst du das beschreiben?
Ja, kann man so sagen. Also wir sind fast alle vom Team ungefähr seit 2 Wochen hier in Sittard. Wir haben ja hier das Keep Challenging Center. Und ja, eigentlich hat jeder sozusagen sein eigenes Apartment, vor allem jetzt eben gerade wegen der Corona-Lage hat jeder sein eigenes, deswegen hat man aber auch viel Privatsphäre. Es fühlt sich jetzt nicht wirklich an wie Trainingstage. Es ist auch nicht so, dass wir jeden Tag zusammen trainieren, öfters in 2 Gruppen oder 2 Fahrer fahren zusammen. Also es ist jetzt nicht jeden Tag zusammen, dass wir zusammen trainieren, sondern eher so, ja, der normale Alltag eigentlich hier.
Was passiert an den Ruhetagen? Macht man abends mal was, irgendwie ein Brettspiel zusammen spielen oder seid ihr momentan echt noch jeder für sich, bevor es wirklich ins Trainingslager losgeht?
Ja, also ja, natürlich mit Abstand. Also die sitzen dann zusammen im Garten draußen oder sowas und spielen zusammen irgendwas oder essen mal zusammen Abend. Aber groß woanders kann man natürlich zurzeit nicht hingehen.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, du bist im aktuellen UCI World Tour Ranking die Nummer 1. Liegt, muss man auch dazu sagen, daran, dass erst ein Rennen in diese Wertung mit reinzählt. Das hast du glücklicherweise gewonnen. Überspitzt gefragt, das nächste Rennen, wie sehr arbeitest du daran, dass deine Siegesquote bei 100% bleibt? Was sind deine Erwartungen für Strade Bianche?
Ja, ist auf jeden Fall natürlich. Ich erhoffe mir natürlich das Beste, aber ich bin realistisch. Ich weiß, Australien war halt wirklich auch ein Rennen für mich und alles hat zusammengepasst. Ich versuche einfach so gut wie möglich zu fahren und ja, das Beste dabei rauszuholen, die Siegeschance, ja, ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre, um das Rennen zu gewinnen vielleicht, aber ja, es wird auf jeden Fall ein tolles Gefühl sein und ich hoffe, dass ich da vorne mitfahren kann.
Wie hat sich eigentlich seit dem Sieg für dich irgendwas verändert, weil du hattest ja tatsächlich, auch wenn es einen traurigen Grund hatte, aber was sonst die Profis nicht haben, die Zeit, das so richtig zu verarbeiten über jetzt mehrere Monate. Normalerweise geht es immer gleich weiter, aber bei dir war es ja tatsächlich so, der Rennsieg und danach jetzt 5 Monate konntest du dir eigentlich jeden Tag anschauen, okay, ich stehe immer noch hier auf Platz 1 des World Tour Rankings. Was war das für ein Gefühl für dich?
Ja, irgendwie, ja, ganz komisch, weil klar, am Anfang konnte ich es überhaupt gar nicht realisieren und ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen und es fühlt sich schon wieder so unreal an, weil es schon wieder so weit weg ist. Und dann doch das Trikot zu haben und ist natürlich besonders. Aber klar, ich hatte sehr viel Zeit, das zu verarbeiten. Aber das ist auch ein bisschen ärgerlich, wenn man weiß, man war einfach in Topform und hatte so Lust auf die Rennen. Und alles wurde eben abgesagt. Ich war auch dann direkt auf dem Weg nach Strade Bianche, als dann alles abgesagt wird. Aber ich hoffe, der zweite Versuch klappt jetzt.
Wie oft hast du in den letzten 5 Monaten aufs Ranking geschaut?
Wie oft ich geschaut habe? Eigentlich gar nicht. Ich kenne ja das Ranking und ich denke, es hat sich nicht verändert, deswegen nicht wirklich.
Ich hätte, glaube ich, jeden Tag darauf geschaut.
Nee, aber ist schon
immer noch cool. Auf 1, keiner was anderes gemacht.
Aber wie wäre eigentlich deine Saisonplanung gewesen? Also kann man tatsächlich sagen, okay, du hattest diesen Fokus auf dem Saisonstart oder war das dann für dich auch überraschend, dass du schon in so einer guten Frühform warst? Wie wäre deine Saison eigentlich geplant gewesen?
Ja, also es war auf jeden Fall geplant, dass ich in Australien in Topform bin. Und aber es war jetzt nicht wirklich, dass wir sagen, dass ich der Leader bin. Wir hatten ja mit Lea Kirchmann auf jeden Fall noch eine sehr starke Fahrerin und auch Juliette Labousse. Aber irgendwie ja, bin ich halt ein bisschen herausgestochen, weil ich habe mich halt wirklich so gut gefühlt und habe mich auch super gut erholt. Was auch eine gute Qualität von mir ist, halt mich schnell zu erholen, gerade in Rundfahrten. Und aber das große Ziel war auf jeden Fall das Kettle Events Road Race. Also wir haben wirklich 100% dafür gegeben, dass wir da den Sieg kriegen, weil es halt so knapp war davor bei der Engine Tour.
Tour Down Under.
Ja, genau, Tour Down Under. Ja, zweiter Platz war halt wirklich knapp und deswegen wollten wir es so sehr. Und dann hat es zum Glück geklappt.
Ja, eben, das war ja nicht nur dieser erste World Tour Sieg, sondern davor eben auch Platz 2 bei der Tour Down Under. Und du hast da ein ganz interessantes Interview noch mit Lantern Rouge danach gehabt, habe ich gesehen. Da habt ihr noch darüber gesprochen, über die verpatzten Sprints so ein bisschen bei bei der Tour Down Under. Also war ein bisschen Wut dabei beim
Cadel Evans Race. Ja, man hat sich schon ein bisschen geärgert. Mir hat halt jeder gesagt, ja, du hättest das gewinnen können. Und klar ärgert man sich und es staut sich dann viel in einem an. Aber ja, ich denke, ich habe mir die Runde dann wirklich so gut angeschaut von dem Rennen und habe wirklich 100% gegeben und wusste halt ganz genau, wo ich hier attackieren muss und ja, was ich fahren muss, einfach Vollgas. Und ich war echt voll froh, dass es dann geklappt hat.
Das war ja wirklich ein richtig spannendes Finale. Zum Schluss, leider muss man sagen, gibt es davon jetzt nicht mal mehr richtig gute Bilder, weil da ist die Kamera nämlich ausgefallen und jetzt, ich habe gesehen, einer, der auf dem Motorrad mit dabei war, hat das Ganze dann über Skype quasi noch gestreamt und das sind die einzigen Bilder von deiner Attacke da am Schlussanstieg.
Ja, ist wirklich voll schade. Ich habe gesehen, es gibt nur ein paar Fotos davon, aber es war halt so ein Unwetter und ja, deswegen konnten die Helikopter nicht mehr fliegen. Es hat so geregnet am Anfang und war wirklich verrücktes Wetter. Und ja, es ist wirklich schade. Ich hätte es wirklich gern gesehen, die Attacke. Ein paar Fotos gibt's davon, aber leider nicht mehr. Und eben, ich habe halt gehört, dass es dann auf Skype gestreamt wurde. Während dem Rennen hat man natürlich keine Ahnung. Man denkt, ja, jeder sieht dich jetzt gerade. Aber am Ende war es nicht so wirklich mit scharfer Kamera und so. Aber ja, war trotzdem auf jeden Fall cool.
Dafür muss ich sagen, sind aber die Siegesfotos umso beeindruckender wegen des Unwetters. Also das im strömenden Regen, alles klitschnass, dann als erste über die Ziellinie zu fahren, das Foto, das kann sich schon sehen lassen, muss ich auch sagen.
Auf jeden Fall, finde ich auch.
Aber wenn wir schon keine Bilder quasi haben, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen in die Situation mit reinnehmen am Ende dieses Rennens, weil ihr habt seid da auf eine Spitzengruppe dann nochmal aufgefahren und dann hast du wann beschlossen, diese Attacke zu setzen? Wusstest du, okay, dieser Berg ist meine Stärke. Wolltest du es eben nicht mehr auf den Zielsprint ankommen lassen?
Ja, also ich wusste das schon. Sobald ich mir den Kurs angeschaut habe, wusste ich, dass ich dort attackieren werde. Und weil das eben genau mein Ding ist, so kurze, explosive Sachen, so 2-3 Minuten kann ich ja wirklich sehr schnell fahren und andere haben Schwierigkeiten, mir zu folgen. Wir waren eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Fahrer noch, so 20, aber es waren sogar noch ein paar Sprinter dabei oder sind wieder rangefahren in der Abfahrt. Es war auch eine sehr verrückte Abfahrt und die sind Vollgas runter und kamen wieder ran. Und ja, dann war quer vor so eine Brücke und das war so der Markerpoint für mich und ich habe mich zurückfallen lassen und bin wirklich Vollgas von unten bis oben durchgezogen und von dem Moment an habe ich nicht zurückgeschaut. Ich wusste halt gar nicht, was hinter mir los ist. Ich habe im Radio nur irgendein Geschrei die ganze Zeit gehört und ja, hatte wirklich keine Ahnung. Ich glaube, 20 Meter oder vor der Ziellinie habe ich mich kurz umgedreht und ich habe es in einem Kreisverkehr gesehen, dass sie hinter mir sind und ich konnte sie sehen. Und ja, dann war die Lücke doch wieder größer und es war echt ein unbeschreibliches Gefühl dann.
Das finde ich immer spannend, wie du sagst, du hast nur noch das Geschrei quasi im Funk gehört. So ähnlich hat das Yannick Steimle auch beschrieben. Nimmt man, wenn man so ein Solo am Ende alleine fährt, da überhaupt noch irgendwas wahr, was irgendwelche Teammanager dir ins Ohr schreien oder hörst du einfach nur noch Fahr, Schreien, irgendwas und du weißt auch, du musst jetzt einfach alles geben, was in den Beinen drin ist.
Ja, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, weil unser sportlicher Leiter hat eben gedacht, dass vorne in der Gruppe ohne mich ist und ohne einen von uns. Und dann hat er erstmal gesagt, was habt ihr gemacht? Keiner ist dabei, was soll das? Und dann hat meine Teamkollegin Julia halt gesagt, dass ich vorne drin bin und ja, dass wir vertreten sind. Und dann ging es eben los. Dann ging sein Finale da los, hat er auch losgeschrieben. Und dann habe ich auch nichts mehr verstanden, auf jeden Fall.
Aber wie geil, was macht ihr da? Und die Kollegin so, ja, wir gewinnen gerade.
Ja, war echt so. Ja.
Der wollte wahrscheinlich auch im Fernsehen gucken, keine Bilder mehr gesehen, keiner weiß, was los ist. Und auf Radio einmal fährt Liane Lippert das erste über die Linie.
Ja, da hat er auch ganz schön gestaunt, genau.
Ja, witzig. Wenn wir jetzt schon einen kleinen Rückblick machen, jetzt mal vielleicht insgesamt ein paar Jahre länger zurückgeschaut, man muss ja dazu sagen, du bist momentan wegen des einen Rennens nicht nur die Führende im UCI World Tour Ranking, sondern auch noch im Jugendranking. Du bist erst 22 Jahre, mit 20 schon deutsche Meisterin gewesen, Junioren-Europameisterin gewesen. Hast du irgendwas Bestimmtes im Kopf, wann du als Kind, als Jugendliche so ganz bewusst angefangen hast, Rad zu fahren? Du warst ja, wenn ich richtig informiert bin, auch so ein bisschen mal im Mountainbiken anfangs noch drin. Oder wo hast du einen Startpunkt für dich, wo du sagst, da ging's los?
Ja, gute Frage. Also ich habe angefangen mit 8 Jahren, aber wirklich nur hobbymäßig und nur aus Spaß. Mein Vater ist eben gefahren, aber auch wirklich nur hobbymäßig. Also ja, das war alles wirklich ohne Druck bei mir. Ich habe dann angefangen, Rennen zu fahren in der U13 sowas. Und ich glaube, was wirklich gut war, dass ich halt überhaupt gar keinen Druck gekriegt habe von außen, von meiner Familie. Die haben mich halt unterstützt. Mein Vater ist wirklich auf jedes Rennen mit mir gefahren. Und ich habe mein Bestes gegeben. Am Anfang klappt es natürlich noch nicht so. Und ich glaube, so wirklich... Ja, der erste Moment war dann so in der U15, da wurde ich baden-württembergische Meisterin, aber auch so aus Versehen. Also ich bin in die Führung gekommen und ich hatte so Angst, weil das war halt mein erstes, ja, größeres Rennen. Und ich wollte natürlich nicht zu langsam fahren für die anderen und habe halt ja ein bisschen beschleunigt. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und dachte, jetzt mache ich mal einen Wechsel. Ich war echt sehr unsicher und dann war halt keiner mehr da und es war anscheinend halt... ja, und dann war ich auf einmal alleine und dann ja kam so... der Renndienstwagen eben und hat gemeint, ich habe jetzt eine Minute Vorsprung und ich schaffe das. Und dann kam ich wirklich allein über die Ziellinie und mein Vater dachte auch, was ist jetzt, ist hier überrundet? Ich habe selber auch gar nicht richtig verstanden. Also
der Vater hat an dich geglaubt auf jeden Fall.
Total, nee, der sagt heute noch, der hat das echt nicht kapiert. Und auf jeden Fall, ja, habe ich da dann wirklich so unbewusst halt gewonnen und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist schon ein Potenzial da, aber trotzdem war das natürlich alles noch ganz nicht hobbymäßig, aber man hat es wirklich noch nicht so ernst genommen wie jetzt. Und in der U17 ging das immer so weiter. Ich denke, ich hätte auch mehr Rennen gewinnen können, wenn ich halt taktisch ein bisschen schlauer gefahren wäre oder mich ein bisschen mehr reingehängt hätte. Aber damals hat man halt auch andere Sachen im Kopf. Und ich denke, im zweiten Jahr U19 habe ich es dann wirklich angefangen, ernst zu nehmen. Da habe ich auch, wurde ich eben professionell trainiert, auch mit Wattmesser und all dem Zeug. Und dann habe ich auch wirklich, ja, voll den Sprung gemacht.
Also krass, du bist relativ lange einfach nur so spaßeshalber für dich gefahren, gar nicht mit Verein irgendwas so, sondern einfach...
Das schon, also ich hatte den Verein, aber ja, das war auch ein bisschen gesteuertes Training, aber jetzt wirklich nicht wirklich streng. Und wenn ich keine Lust hatte, bin ich eben nicht gefahren und in den Rennen lief es eigentlich trotzdem relativ gut. Aber ich hatte auf jeden Fall meinen Verein, RSV Seerose Friedrichshafen, fahre auch jetzt noch manchmal mit denen und ja, ist auf jeden Fall gut, dass ich Kinder in meinem Alter hatte damals. Ab und zu, klar, die kamen und gingen, keiner ist dabei geblieben außer mir, aber es war auf jeden Fall eine gute Motivation.
Aber du bist du 18 oder 19 warst, ohne Powermeter quasi gefahren, einfach
ja,
so und...
bis im zweiten Jahr U19.
Und dann kam ja eh schon Sunweb und hat angeklopft.
Genau. Ja, klar, also das erste, der richtige Durchbruch war dann eigentlich in der U19, als ich im zweiten Jahr die Thüringen-Rundfahrt mitgefahren bin, mit einer Sondergenehmigung, weil eigentlich kann man es ja nicht als Juniorin. Und da hat auch Corfi, unser Bundestrainer, halt gemeint, ja, wir gucken mal und du fährst vielleicht nicht alle Rennen, das wird ein bisschen zu viel. Und dann war ich auch auf einmal in dem Nachwuchstrikot, also von der U23 als sozusagen 18-Jährige, hat er gesagt, ja, du fährst durch, du gewinnst es jetzt. Und ja, das habe ich auch echt gut gemeistert. Und da sind auch jetzt von mir Teamkollegen, die jetzt bei mir eben im Team sind, haben damals gesagt, die dachten sich auch, wer ist diese Kleine da in dem Nachwuchstrikot? Und ich bin bei jedem Berg dran geblieben und dann, ja, waren sehr viele Teams schon an mir interessiert. Und ja, Sunweb war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Also hat es da dann angefangen, dass die Leute aufgehört haben, dich zu unterschätzen?
Ja, auf jeden Fall.
Bisher klingt alles, was du erzählst, so, keiner konnte es wirklich glauben. Du wusstest auch nicht, was los ist. Dein Vater hat es gar nicht geglaubt. Da meinte der Trainer noch, ja, fahr halt mal ein bisschen mit und dann gewinnst du einfach alles. Ab wann war dann, also die deutsche Meisterin wurdest, irgendwann klar, okay, hey, die meint das wirklich ernst? Oder das?
Ja, nee, ich glaube in der U19 schon. Also klar, wurde ich auch Europameisterin. Aber es war immer, dass ich selber halt auch nicht so wirklich daran geglaubt habe, dass ich wirklich so gut bin und das Talent halt wirklich habe, Rennen zu gewinnen. Und aber klar, wenn man diszipliniert ist und so, klappt das, habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann nochmal einen Riesensprung gemacht habe, als ich das alles wirklich ernst genommen habe. Aber nee, andere haben das schon von außen gesehen, mein Talent natürlich. Ich denke, so ab der U19 habe ich es dann selber auch verstanden und bin einen anderen Weg gegangen.
Wie happy bist du da auch, dass du dann bei Sunweb gelandet bist? Wir kennen es aus dem Männerteam. Da schauen sie auch einfach sehr viel auf regionale Nachwuchsfahrer. Haben sie einfach immer sehr, sehr viele im Team. Und das ist ja auch im Frauenteam zu erkennen. Ihr habt auch wahnsinnig junge Leute dabei. Also es ist schon ein Team, das sich um den Nachwuchs kümmert.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen finde ich auch, war ich da echt gut aufgehoben. Auch jetzt noch natürlich. Die Nachwuchsarbeit, sagt man so, oder? Ja, genau. Ja. Ist auf jeden Fall super da, finde ich. Also man kann viele Fahrer sehen, die sich da halt echt top entwickelt haben. Und ich finde, mit mir ist halt auch ein gutes Beispiel. Die haben alles richtig gemacht. Nicht zu viel am Anfang. Und ja, ich denke, jetzt bin ich da, wo ich sein wollte damals.
Jetzt ist tatsächlich so, wenn man sich dieses Jahr den Top-Transfer bisher anschaut, dann ist das natürlich auch wieder Team Sunweb gewesen. Dorena Wiebes ist jetzt auch noch bei euch. Ist das jetzt vielleicht sogar so ein bisschen der Wechsel hin vom Nachwuchsteam bisher immer jetzt langsam zum absoluten Top-Team? Das auch mal
man
so
muss dazu sagen, Sunweb steht aktuell auf Platz 1 der World Tour. Also
ja,
ich finde auch, es klingt gerade so, als ob wir über so ein Farm-Team sprechen, wo ein paar junge Fahrerinnen sprechen, aber sie stehen auf Nummer 1, holen jetzt noch Lorena Wiebes, die im UCI Individual Ranking auf Platz 1 steht. Also das ist eine Ansage. Da kannst du auf jeden Fall nicht mehr tief stapeln, sondern damit ist klar, du hast Fahrer, die in den nächsten Jahren oder eigentlich auch dieses Jahr schon Rennen gewinnen wollen.
Auf jeden Fall, ja. Also gerade mit Lorena, ja. Ich glaube, jetzt bleiben die Siege auch nicht mehr so aus. Es gab ja auch, ja, letztes Jahr hatten wir eher ein paar Probleme mit Siegen einzufahren. Es hat einfach nicht so geklappt. Aber ja, ich bin echt dieses Jahr confident. Dass es klappt, ja. Und ich denke, wir haben ein wirklich starkes Team und auch die jungen Fahrerinnen, die machen wirklich eine super Arbeit, die geben alles und ja, also das passt alles.
Was sind dann eure großen Ziele jetzt noch in dem Jahr? Gerade in diesem Jahr gibt es ja auch noch echt einige Highlights. Es hat sich einiges getan, auch im Frauenkalender, zum Beispiel zum ersten Mal Paris-Roubaix. Sind das alles irgendwie so Sachen, wo man sagt, okay, der Radsport bei den Frauen entwickelt sich auch einfach in so eine Richtung, wo man so eine Saison mit viel mehr Highlights noch planen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht in die richtige Richtung, gerade mit Paris-Roubaix, was halt wirklich ein Highlight ist, dass es jetzt das für uns auch gibt. Und ja, dass viele Rennen eben auch übertragen werden, merkt man auf jeden Fall, dass es in die richtige Richtung geht. Und ja, das ist auf jeden Fall gut.
Also ist Paris-Roubaix auch dein Rennen, dass du noch fahren willst?
Nee, eher nicht. Also dieses Jahr, nee, glaube ich eher nicht. Ich will mich wirklich auf die Rennen fokussieren, die mir wirklich liegen. Und da geht's halt eben berghoch eher. Und ohne, ja, Kopfsteinpflaster ist okay, solange es hochgeht. Aber ja, auf jeden Fall, irgendwann ist es bestimmt echt mal cool, wenn man dann da in einem Velodrom ankommt und ja, besonders.
Was sind so deine Highlights für den Herbst? Was hast du so 2, 3 Rennen, wo du sagst, das sind deine Höhepunkte?
Ich glaube, ja, Strade und alle die Rennen im August liegen mir ziemlich gut. Da geht's auch mal hoch, aber ich denke, die Ardennen-Klassiker werden so wirklich die Highlights für mich. Das war auch am Anfang vom Jahr geplant, dass ich alle 3 fahre. Und ich denke, das wird wieder so sein. Also.
Wie ist es jetzt mit dem Kalender, der ja dann doch alles ziemlich geballt macht? Jetzt hat man irgendwie ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Jetzt sind innerhalb von 3 Monaten auf einmal alle Rennen, die ganze World Tour wird da durchgezogen. Wie schwierig ist es da für eine Fahrerin, sich darauf zu fokussieren? Oder ist das eigentlich egal? Oder freut man sich einfach so sehr, dass es jetzt wieder losgeht?
Ja, ist irgendwie echt schwer. Also man weiß eben auch noch gar nicht so viel. Man sieht es einfach so Rennen für Rennen, weil man kann jetzt auch noch nicht so langfristig planen, weil man weiß eben nicht, was stattfinden wird und wo man überhaupt fährt, weil sich halt so viel noch ändern kann mit der Ungewissheit. Aber ja, man freut sich einfach zu fahren und sieht dann wirklich Rennen bei Rennen. Also.
Und wie gehst du jetzt auch öfters als Kapitänin, weil du jetzt gesagt hast, eigentlich am Anfang des Jahres hattest du es gar nicht oder hattet ihr es gar nicht so unbedingt geplant, dass du als Leaderin und so weiter reingeht. Hat sich das jetzt geändert mit dem Saisonstart?
Ja, also es war in Australien schon klar, dass ich auch eine der Leaderin sein werde, aber jetzt nicht, dass alle nur für mich fahren, aber Ja, also ich denke, für die Ardennen-Klassiker war ich schon auf jeden Fall auch als Leaderin eingeplant. Aber klar, mit dem Trikot hat sich jetzt natürlich schon auch noch was geändert. Man versucht jetzt wahrscheinlich natürlich so lange wie möglich daran zu fahren. Und aber Strade Bianchi wäre auch so, denke ich, ein Rennen für mich gewesen. Aber das hat es eben nochmal bestärkt.
Was ist es längerfristig gesehen, wenn man jetzt mal über die aktuelle Saison hinausblickt? Hast du noch so bestimmte Ziele, wo du sagst, du bist jetzt erst 22, du hast noch hoffentlich eine lange Karriere vor dir. Hast du irgend so ein ganz übergeordnetes Ziel, wo du sagst, das wäre mal noch was, was ich erreichen will?
Ja, dieses Jahr ist halt wirklich schwierig. Man hatte ja am Anfang natürlich Ziele, aber irgendwie ist die Saison jetzt doch so anders und es sind so viele Rennen nacheinander, dass man sich gar nicht so auf ein Rennen vorbereiten kann wie sonst. Aber ich denke, die Ardennen-Klassiker will ich auf jeden Fall in Topform sein und abliefern können.
Und über das Jahr jetzt hinaus gesehen, also es ist irgendwie irgendwann mal, keine Ahnung, Ende 20, Mitte 20, ist Olympia mal ein Ding für dich? Ist es irgendwie bestimmtes, oder wäre Olympia eine Sache für dich?
Ja, also klar, ich hätte natürlich gehofft, dort fahren zu dürfen. Und aber ich denke, dass es jetzt so gesehen kein Nachteil für mich ist, weil nächstes Jahr bin ich nochmal ein Jahr älter, erfahrener, hoffentlich stärker. Und ich denke, der Kurs wird mir dann auch liegen.
Und sowas, wenn du sagst, Rundfahrten liegen dir eigentlich, weil du dich gut regenerieren kannst, dann ist natürlich bei den Frauen immer Giro Rosa natürlich das Riesending. Hat wahrscheinlich auch mit die höchste Aufmerksamkeit. Wäre sicherlich auch mal noch ein Ziel, oder?
Ja, also ich bin einmal gefahren in meinem zweiten Jahr, genau. Aber dieses Jahr ist auch wieder anders. Da ist ja, glaube ich, nur 4 Tage. Und ja, dann irgendwie doch ist dann doch nicht so das gleiche Gefühl, wie wenn man 10 Tage lang dort fährt. Aber doch, ich denke, in den nächsten Jahren werde ich doch auch mal wieder in Giro Rosa fahren, wenn es reinpasst.
Jetzt auf die nächsten Jahre gesehen, wir haben vorhin schon gesagt, was Sunweb jetzt auch mit dem Transfer von Lorena Wiebes geleistet hat. Wie siehst du das, die Möglichkeiten? Ihr habt jetzt mit dir und zum Beispiel Lorena Wiebes 2 sehr junge Fahrerinnen, die schon sehr viel erreicht haben. Was kann da in 2, 3, 4, 5 Jahren noch so alles gehen? Also wie sehr planst du auch das Ganze mit dem Team oder wie sehr schaust du auf dich selber für die nächsten Jahre?
Ja, also mit dem Team bin ich ja unter Vertrag noch bis Ende 2022, also sind es nochmal 2 Saison. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, mich einfach weiterzuentwickeln und dann nächstes Jahr wirklich wirklich eine Leaderrolle zu haben bei den Rennen, die mir eben liegen und dann auch dazu zu lernen und eben auch in der Lage wirklich sein, Leader zu sein und wissen, was ich will und wie ich das bei dem Rennen eben, was ich da brauche und ja, das zu lernen alles.
Wie nimmst du das wahr? Also es gibt ja schon einige Experten, die dich so mit Chloe Dygert so als die Nachwuchshoffnungen, um vielleicht mal so ein bisschen die holländische Dominanz zu brechen, sehen. Kriegst du das mit, dass du da schon halt in diesen Sphären inzwischen angekommen bist?
Ja, ab und zu liest man natürlich schon, auch solche Artikel habe ich auch gesehen. Und ja, ist natürlich eine Ehre. Ich meine, Chloe Dygert, ja, die ist auch ein Riesentalent. Ich denke ja, das größte Talent, was es gerade gibt. Und ja, da fühlt man sich geehrt, wenn man auch genannt wird, auf jeden Fall.
Aber ist diese holländische Dominanz, ist das so ein Ziel? Jetzt bist du natürlich auch bei einem deutsch-holländischen Team. Ist das ein Thema bei euch im Radsport, über das man spricht? Oder ist es bei euch eher so, dass Länder eigentlich vollkommen egal sind?
Ja, es kommt drauf an, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, dann möchte ich natürlich diese holländische Dominanz auch nicht haben. Und klar, dann ist es nicht so super, weil jeder von denen kann einfach das Rennen immer gewinnen, wenn die am Start sind. Und das macht es einem halt schon schwerer als Deutsche zum Beispiel. Aber ja, wenn ich mit dem Team unterwegs bin, dann natürlich gar nicht, weil dann will man, dass seine Teamkollegen gewinnt. Und dann ist es egal, aus welchem Land die eben kommt.
Jetzt bist du die deutsche Nachwuchshoffnung, die so oft titulierte. Hattest du in deinen Juniorenjahren eigentlich irgendeine Vorbildfahrerin oder hattest du eine Fahrerin, zu der du aufgesehen hast, die du verfolgt hast, vielleicht sogar so ein bisschen als Fan? Oder war dir in deiner Jugendzeit das Profi-Peloton eigentlich gar nicht so wichtig?
Ja, gute Frage. Also ich hatte nie wirklich so ein Idol, auch zu dem ich wirklich aufgeschaut habe, aber ich habe schon in den Junioren dann wirklich angefangen, mich mehr für Frauenradsport auch zu interessieren und wirklich zu verfolgen und zu wissen, wer ist. Und aber ich habe jetzt nicht wirklich eine Person, die wirklich mein Idol war.
Aus anderen Bereichen vielleicht? Also ist es insgesamt jetzt insgesamt, dass du nicht so der Vorbildtyp bist oder jetzt nur auf Radsport
bezogen? Nee, das ist wirklich insgesamt, dass ich nicht so auf eine Person fixiert bin, die jetzt mein Vorbild wäre oder so.
Okay, spannend. Was wir auch noch ein bisschen machen wollen, wir wollen da auch ein bisschen nochmal über dich persönlich sprechen. Wir machen mit unseren Gästen oft auch sowas wie ein Social-Media-Zeugnis. Das ist Lukas und mir aufgefallen, dein Social-Media-Auftritt, du scheinst sehr großer Tierfan auch zu sein.
Ja.
So kommt es rüber, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich bin voll der Tierfan.
Du hast ja auch Hunde, habe ich gelesen. Sind die tatsächlich bei dir in Holland oder sind die zu Hause bei den Eltern?
Nee, die sind zu Hause. Nee, also klar, ich hätte voll gern auch hier einen Hund, aber nee, das würde auf jeden Fall nicht gehen. Weil so viel, wie man unterwegs ist, dann, die sind auf jeden Fall zu Hause.
Also du hast dir wahrscheinlich mit den schwierigsten Beruf für Tierfreunde ausgesucht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also solange man ein Profi ist, ist es auf jeden Fall schwierig. Außer, ja, man hat jemand, der dann auf den Hund aufpasst oder auf die Tiere.
Muss der Papa aufpassen. Früher ist der Papa mit zu den Rennen gefahren, jetzt sind die Rennen zu weit weg, dann muss der Papa halt auf den Hund aufpassen.
Genau, das könnte klappen.
Und dann ein Auftritt, der ist uns vor ein paar Wochen schon aufgefallen, weil wir haben schon länger schon mal mit dir sprechen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, du magst Tiere sehr gerne, außer es ist gerade ein Farmer unterwegs, der dich bei einer Ausfahrt noch ein bisschen besprenkelt.
Oh ja, das war wirklich krass. Also das ist auch eine Geschichte.
Was ist da denn
passiert? Also ich bin ganz normal Training gefahren und war schon fast zu Hause und ich war gut drauf. Es war nämlich ein sonniger Tag. Und dann bin ich eben ja so einen kleineren Landschaftsweg oder ein ganz normaler Weg eigentlich gefahren. Und ein Auto hat auf meiner Seite geparkt. Hatte ich sozusagen ein Hindernis vor mir, aber die Straße war groß genug. Es kam nämlich so ein Truck oder keine Ahnung, da war auf jeden Fall Gülle drin, wie ich später erfahren habe. Ich bin dann eben vorbei, weil ich wusste, das passt, wir passen da beide durch. Aber er fand es halt anscheinend zu eng und hat dann diese Klappe oben aufgemacht und es kam einfach Gülle und ich war komplett voll mit Gülle. Ja.
Ach, da hatte ich Absicht, was?
Mit Absicht, voll, ja. Aber als ich auf der Höhe war, der hat diese Klappe gelüpft und dann, ich war einfach voll geschockt. Ich hätte halt mir alles irgendwie merken sollen, was das irgendwie für eine Transporter war oder so Kennzeichen, aber es ging alles so schnell und ich war einfach so geschockt. Und dann, dann war ich einfach
jetzt
voll
muss ich
mit
sagen,
Gülle.
Es ist gar nicht mehr so witzig, wie es aussah im ersten Moment. Im ersten Moment dachte ich so, gut, man kann nach einer Fahrt auch mal ein bisschen K.O., ein bisschen unaufmerksam sein, fährt vielleicht irgendwo durch und denkt sich, ah Mist, aber wenn ihr das mit,
nee,
da hatte ich absichtlich mit Kuh-Scheiße.
Ja,
ey, das ist
also
ja
ich bin mir sicher, dass es absichtlich war, weil es war genau auf meiner Höhe und ja, genau, dann ging diese Klappe hoch und es war wirklich mit Absicht, ja.
Alter.
Ja,
okay.
Wirklich krass.
Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos.
Ja, ich weiß
das
auch nicht,
das erreicht
was
eine neue
für
Asozialität der Autofahrer.
Ja,
wirklich. Mich nervt es ja, wenn mich Autos anhupen, aber mit Gülle vollgespitzt werden ist next level.
Das ist echt mental. Man denkt sich so, ey, was habe ich falsch gemacht, ey. Das ist echt krass, ja. Ich wusste nicht, dass bei mir solche Landwirte gibt.
Hoffen natürlich, dass die Konkurrenz nicht mithört, sonst haben wir jetzt das Geheimrezept, wie man dich stoppen kann.
Ja.
Einfach ein bisschen mit Gülle voll spitzen.
Zum Glück war das am Ende vom Training.
Ja, danach fährt keiner mehr weiter.
Nee,
ja,
wirklich. Man macht ja viel, aber sowas, nee.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, wenn wir noch beim Social-Media-Auftritt sind, muss man schon sagen, du bist relativ aktiv, machst da viel. Ist das für dich mittlerweile auch schon so ein professionelles Ding geworden, dass du sagst, es gehört mit zu deiner Radfahrkarriere oder sagst du schon, das ist halt dein persönliches Ding, du machst so ein bisschen, wie du da Bock drauf hast?
Ja, also ich bin ja eigentlich nur auf Instagram eigentlich unterwegs und ich finde, so aktiv bin ich gar nicht. Also andere sind ja wirklich so aktiv und teilen alles und ich bin eigentlich eher selten, also wirklich, wenn
und
ich...
Und auf Strava.
Ja, klar, da lade ich alles automatisch immer hoch. Ja, aber auf Instagram echt wirklich nur, wenn ich Lust habe. Wirklich, wenn mir langweilig ist und ich gerade denke so, jetzt mal wieder was. Aber nee, also wirklich professionell oder Influencer würde ich mich auf keinen Fall nennen.
Aber es ist zumindest schon eine ganz ordentliche Followerzahl dafür.
Ja, das stimmt. Das war auch durch Australien halt, muss ich sagen. Kam da ein ganz schöner Boost.
Das stimmt, die Australien-Bilder haben wir auch noch gesehen. Hier schön mit Känguru und einmal Koala.
Ja,
schönes Touri-Programm einmal abgeholt.
Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Urlaub. Urlaub oder ja, Urlaubsfeeling musste man ja haben. Vor dem ganzen Corona dann, das ist ja dann gerade der Zeitpunkt gewesen.
Aber genießt du das tatsächlich so, wenn du in der Weltgeschichte unterwegs bist? Schaust du da auch immer, dass du irgendwie Zeit findest, dir die Umgebung anzugucken? Wie viel Zeit ist dafür tatsächlich?
Ja, generell nicht. Aber klar, Australien ist was anderes. Aber wenn man jetzt irgendwo in Italien, Frankreich oder so fährt, dann ist es wirklich, man fährt sein Rennen, dann sitzt man in den Bus rein, fährt zum Hotel und dann isst man auch, geht ins Bett und fährt das nächste Rennen. Also eher.
Naja, die Strecken kennt man ja eh auch aus dem Trainingslager wahrscheinlich.
Ja, genau, meistens. Aber ja, wenn es geht, guckt man sich gerne was an, aber meistens bleibt halt leider die Zeit dafür aus.
Dann haben wir, also insgesamt muss man sagen, aber auch wenn du sagst, du machst nicht so viel auf Social Media, allein, dass du alles auf Strava hochlädst, gibt von mir schon mal einen großen Daumen hoch. Ich bin ein großer Strava-Fan. Aber insgesamt positiver Auftritt. Eine zweite Kategorie, die wir noch haben, ist die Style-Polizei. Bevor ich jetzt zwei konkrete Fragen habe, erstmal, junge Deutsche oder eine junge Rennradfahrerin, hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, das auf dem Fahrrad geht gar nicht oder das muss sein oder hast du irgendwelche Style-Vorlieben?
Also ich glaube eher, die Style-Polizei kommt bei mir vorbei, weil ich hasse halt Kanten oder ja, wie sagt man ja, so. Ja, deswegen arbeite ich natürlich voll dagegen und mache das Trikot eben hoch oder wir haben solche Westen, die ziehe ich dann eben an oder halt mal kurze Socken oder sowas und alle sagen halt immer, es geht gar nicht oder ja, oder wenn man mit seiner Lenkertasche, fahre ich halt auch mit. Ist natürlich auch voll praktisch, hat man alles dabei und ich glaube eher, dass die Style-Polizei da bei mir vorbeikommt. Deswegen, also.
Ja, genau. Die Bräunungskante ist natürlich ein großes Thema im Radsport. Also ich kann sagen, unter uns Hobbyfahrern, ich muss sagen, ich finde die Bräunungskante fast sogar ein bisschen gut, weil das heißt immer, man hat viel trainiert. Aber als Profi ist das vielleicht auch wieder ein bisschen anders, dass es lästig ist, jedes Jahr wieder schön hier einmal die Weiß-Schwarz-Kante zu haben.
Ja, genau. Also ich glaube, Frauen arbeiten halt generell auch eher dagegen, gegen diese Kanten, weil es nicht so schön aussieht.
Ja, stimmt auch. Schön aussehen tut es natürlich auch nicht. Das, aber jetzt habe ich noch zwei konkrete Fragen. Und zwar, wir hatten das, boah, Lukas, wann hatten wir das, glaube ich, vor zwei der Podcast-Folgen. Deine Meinung dazu. Ihr hattet jetzt lange das rot-weiße Sunweb-Kit. Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Trikot. Und dann kommt hier groß angekündigt ein neues Trikot und es ist einfach das alte wieder. Oder? Ist das, war das ein Thema zwischen euch? Ihr habt einfach das alte Trikot wieder. Warum?
Nein, das habe ich auch schon gehört. Aber nee, es ist natürlich nicht das Gleiche. Es hat sich doch viel geändert. Die Sponsoren oder das S hinten. Also, aber nee, also ich beschwere mich nicht. Ich fand das alte Trikot so schön und ja, das neue natürlich jetzt auch. Ich finde es wirklich schön, weiß und schwarz.
Ich muss sagen, mir das rote schon. Echt? Aber fahrt ihr jetzt die ganze Zeit das weiß-schwarze? Weil es wurde erst als Sommertrikot vorgestellt.
Ja,
irgendwie.
Genau.
Oder ist das jetzt Dauer?
Ja, doch. Okay. Ich denke schon, der Sommer ist ja lang. Aber ich finde vor allem die weißen Socken halt wirklich schön. Rote Socken.
Ja. Okay. Da gebe ich den Punkt an dich, das stimmt. Ja. Weißes. Ja, stimmt. Ja, okay. Hast du auch wieder recht. Aber eine Frage noch. Ich hatte letztens eine lange Diskussion mit meinen Kumpels beim Rennradfahren. Der neue Lenker bei euch am Fahrrad. Was ist das? Gefällt dir das?
Ja, was soll ich sagen? Ja, ist aerodynamisch. Also,
Also, mal runtergebrochen ist das, denkt man als Pro oder denkst du, weil da ist ja jeder wieder anders. Weil, denkt ihr bei so Neuerungen am Fahrrad, ist das wichtig für euch? Denkst du auch manchmal vielleicht so, das gefällt mir vielleicht nicht so gut? Oder ist man da ganz professionell und sagt, hey, ich bekomme das Rad gestellt, ich beschwere mich jetzt mal lieber nicht? Oder
nee,
wie siehst du das?
Ja, also zu dem Lenker jetzt, klar, man muss sich dran gewöhnen. Also am Anfang habe ich halt auch erstmal geguckt und dachte mir, was, ja, das sieht sehr besonders aus. Aber nee, jetzt ist es eigentlich ganz normal und ich komme mit dem Rad echt gut klar. Aber ja, generell, ich kann mich da nicht beschweren, weil unsere Sponsoren, was, also Cervelo und alles, kann ich mich wirklich überhaupt gar nicht beschweren am Material und deswegen kommt es gar nicht vor, wirklich.
Ich finde ihn gewöhnungsbedürftig. Ich muss mir vielleicht die Hörer mal anschauen. Der ist vorne an der Gabel so zweigeteilt bis zur Lenkerstrebe.
Ja.
Aber gut, wenn es aerodynamische Vorteile hat, Aerodynamik verzeiht jegliche Style-Sünde, sag ich. Aber das würde mich mal interessieren, wie groß der Vorteil da ist. Aber okay.
Ja.
Ja, gut. Dann haben wir noch eine Sache. Liane, wir brauchen dich. Und zwar haben wir ein Problem. Wir haben einen Strava-Club bei uns. Du bist ja auch sehr aktiv auf Strava und wir beschweren uns seit Wochen, es ist nicht möglich, oder bisher hatte jede Woche in dieser führenden Liste einen Mann gewonnen. Jetzt war letzte Woche, ich habe das jeden Tag reingeschaut, bis Sonntagmittag war eine Frau in Führung. Ich dachte so, jawohl, es wird Zeit, dass endlich auch mal eine Frau da die Wochenkrone holt. Komm zu uns in Strava Club und brech diese männliche Führungsrolle da, wir brauchen dich.
Ja, aber so viel trainiere ich, also ich finde, manche Hobbyfahrer fahren wirklich viel mehr auf Strava, also an Kilometern, also weiß ich nicht.
Was macht ihr im Trainingslager so an Kilometern?
Keine Ahnung, jetzt, das ist ja jetzt kein Trainingslager, so gesehen, wir fahren ganz normal, ich würde mal sagen, zwischen 20, 25 Stunden, also wirklich nicht übertrieben. Ich denke, wenn wir dann in Kütahya sind, wird es ein bisschen mehr sein, aber
Okay. Dann nimm die Kütai-Woche. Komm, wenn du irgendwann mal weißt, die nächste Woche werden sehr viele Kilometer, komm, reicht auch eine Woche. Wenn du sonst möchtest, komm eine Woche in Strava Club, weil das ist, also das nagt schon auch ein bisschen an unserem Ego, dass wir nur eine männliche Hörerschaft anscheinend haben. Und wir brauchen mehr Frauen in Führungsrollen.
Ich kann auf jeden Fall mal eintreten und dann schauen, ob es mal klappt.
Sehr gut. Lukas, wird Zeit, oder?
Ja, definitiv. War wirklich knapp letzte Woche. Habe ich auch gesehen gehabt. Und dann, kurz vor Ende kam doch noch einer, der sie abgefangen hat.
Wie viele Kilometer?
Der Sonntagnachmittag macht... Ja, du wärst momentan, habe ich schon geschaut, auf Platz 2. Aber es ist leider so, wir haben immer irgendwelche Verrückten, gerade zum Sommer. Irgendwer macht, also es sind mittlerweile auch schon 200 Leute, irgendwer macht am Sonntagnachmittag immer nochmal so eine 300-Kilometer-Fahrt. Und der zerschießt dann wieder den ganzen Club. Ja, also es lohnt sich eigentlich wirklich nicht, bis Sonntagabend reinzuschauen, weil am Samstagabend ist alles nochmal ganz anders und irgendwer macht am Sonntag immer was Verrücktes.
Ja, aber wir auch diesen Sonntag. Wir fahren den Recon von Liège, von Lüttich. Deswegen, ja, also. vielleicht wird es eine gute Woche. Gestern auch schon 6 Stunden, also es könnte...
Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, euer Longest Ride irgendwie so ein bisschen gewesen, oder? Das war von Kilometern her, was habt ihr, 180 oder 90 gefahren?
Ja, ist jetzt nicht, 172. Also es war jetzt nicht die längste Fahrt, es war eine lockere Grundlage.
Sehr gut.
Genau.
Dann sind wir gespannt, was am Sonntag noch kommt.
Vielleicht klappt's, genau.
Sehr gut.
Ist dann ja tatsächlich schon in der Vergangenheit, wenn die Folge rauskommt. Stimmt. Wir nehmen ja noch vor dem Wochenende aus. Am Dienstag kommt dann
muss man noch dazu
die
sagen.
Folge raus. Also
Dienstag.
Genau, da kommt dann, also alle, die es jetzt hören, können jetzt schon mal reinschauen bei Liane auf Strava und können gucken, was da am Sonntag alles passiert ist.
Stimmt, super. Dann würde ich sagen, drücken wir dir die Daumen. Es geht, wann ist Strade Bianche? 1. August schon?
Ja,
mehr.
Das genau.
Ist
doch.
1. August. Es ist quasi, wenn die Folge rauskommt, sind es nur noch... 3 Tage, 4 Tage. Okay. Ich freue mich sehr. Wir drücken dir die Daumen. Mhm. Ja, ist also auch für uns. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, wir hatten teilweise auch viel Freizeit, weil wir auch nicht immer arbeiten konnten. Und im ersten Moment denkst du ja, geil, jetzt hast du Zeit, endlich mal alles zu machen, wofür du sonst keine Zeit hast, nämlich Radrennen in voller Länge anzuschauen. Ja, und dann gibt es keine Radrennen. Also es ist auch für uns hart, das musst du auch verstehen.
Ja, es ist auch echt schwer, ein Podcast, über was redet man dann genau, wenn gerade keine Rennen stattfinden. Also muss man auch ein bisschen kreativ sein, aber...
Aber der große Vorteil war, alle Fahrer hatten auf einmal Zeit.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Sehr gut. Nee, freuen wir uns auf jeden Fall. Wir drücken dir die Daumen für den Saisonstart, hoffen auf eine gute Restart-Saison, auf eine gute, ja, man müsste fast sagen Restsaison, aber es ist ja eigentlich noch die komplette Saison vor allem.
Ja, ist noch die komplette.
Nichts passiert.
Genau.
Okay. Dann viel Spaß und viel Erfolg, vor allem in Strade Bianche.
Also jetzt auch die erste Profisportlerin bei uns im Strava Club und wie immer wollen wir uns auf unsere und vor allem Thomas Lieblingsrubrik in unserem Podcast freuen.
Stravazen.
Ja, das ist natürlich eine coole Sache, dass der erste Profi im Strava Club drin ist. Es heißt aber nur, es wird immer schwerer, oben einmal die Wochenwertung zu gewinnen. Zwei Dinge dazu. Tatsächlich muss man jetzt, wir können es ja aufhören, wir haben das Interview mit Liane vor 3 Tagen geführt. Es war noch die alte Wertung. Auch Liane hat es letzte Woche noch nicht geschafft, die Wertung zu gewinnen. Ist, glaube ich, 5. geworden. Und ich würde noch gerne erwähnen, Mel S., da war ich nämlich so gespannt, weil, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, plädiere ich ja dafür, dass wir auch mal eine Frau brauchen, die Wertung gewonnen hat. Mel S. war vor 2 Wochen bis Sonntagmittag auf Platz 1 und hat sich am Sonntag die Führung noch nehmen lassen. Ich habe in meiner Strava-Analyse gesehen, sie hat auch irgendwie so eine Bikepacking-Tour gemacht, aber über das Wochenende drüber, liebe Frauen oder alle da draußen, wenn ihr doch so eine Tour macht, dann startet ihr doch am Montag und endet am Sonntag. Am besten Sonntag nochmal richtig schön lang 4 Kilometer machen, dann wird das auch mit der weiblichen Strava-Siegerin bei uns im Club. Da plädiere ich ja dafür.
Thomas, jeder kann sich einfach seinen Urlaub so planen wie du und einfach nächste Woche schon wieder in Urlaub fahren und dann nochmal eine Woche
aber
und
mal
dann
nochmal
und hier starten. Also, du musst auch ein bisschen
jetzt klingt für das, normale ich Menschen. Urlaub
ja. Bist du auch?
Ja, aber
Thomas, du bist einfach auch immer im Urlaub.
Augen auf bei der Berufswahl. Nein, aber dann, wenn wir dabei sind, dann kann man das ja auch noch sagen. Was ist eigentlich mit Christian Müller los? Der hat letzte Woche gewonnen im Strava Club. Da habe ich mal auf dessen Aktivitäten geschaut. Der nennt das jeden Tag Urlaub, Hashtag 21, Hashtag 22. Der Kerl ist seit 3 Wochen im Urlaub in Italien und fährt Fahrrad. Christian, was machst du? Und wie kann ich das auch machen?
Das war klar, dass das die einzige Frage ist, die dich interessiert.
Wie ich das auch schaffen kann?
Ja.
Eine Woche reicht. Danach sind die Beine eh kaputt. Ja.
Ein Thema haben wir noch. Und zwar kam das gestern, glaube ich, erst raus. Ineos wechselt schon wieder seinen Namen.
Buh.
Erst von Sky nicht, zu Ineos.
Als sei es nicht schwer genug für uns.
Naja, aber das ist halt schon wieder so eine, also ich finde das wirklich kacke schon, jetzt haben sie irgendwie, die Trikots ändern sich auch nochmal und ganz groß, weil irgendein Geländewagen, ich will die Marke jetzt auch gar nicht nennen, wahrscheinlich werden wir es irgendwann eh nennen müssen oder so, weil das Team dann offiziell so heißt oder vielleicht auch nicht, aber warum brauchen wir jetzt dann nochmal so einen dicken Geländewagen als Sponsor, der auch in jeder Insta-Story und in jeder Meldung und überall noch präsentiert wird? Wir fahren Fahrrad, keiner will dicke Autos sehen, die nerven am Pass nur, die hupen einen nur an, also... Gibt's auch coolere Sponsoren. Ich find's schade, dass das Team so umbenannt wird.
Vor allem, die brauchen nicht noch mehr Geld.
Das ist auch das. Am Ende fällt jeder mit so einem eigenen Bus dann irgendwann an, wahrscheinlich.
Aber ist auch klar. Ich meine, als Sponsor willst du einfach
beim besten Team
sein. Beim dem Tour-Team sein, das die Tour gewinnt. Und egal, was auch die Tourplaner machen, Ineos findet immer irgendeinen Fahrer, der dem genau das liegt, also wird Ineos auch die nächsten Jahre immer die Tour gewinnen.
Ja, also das ist ja aus, keine Ahnung, aus Werbungssicht und marktwirtschaftlicher Sicht natürlich komplett nachvollziehbar.
Aber ich habe es nicht ganz aber verstanden. Aber
es ist trotzdem doch einfach unsympathisch. Es ist, also wir, ich glaube, wir können uns schon outen, dass wir alle drei Ineos jetzt nicht so sympathisch finden.
Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ist das hier, ab jetzt fahren sie damit oder ist das wirklich nur für die Tour de France? Weil es stand irgendwie mit Tour de France dabei. Also ist es tatsächlich, wenn das nämlich noch das i-Tüpfelchen wäre, dass die jetzt extra das Trikot ändern, um für die Tour de France.
Man hat es extra übrigens angeführt vor 2 Jahren, dass man einmal in der Saison sein Trikot wechseln darf. Wir haben das bei Ineos immer wieder gesehen, dass sie ihr Trikot kurz vor der Tour nochmal ändern. Letztes Jahr war es ja auch kurz vor der Tour, haben sie den Sponsor gewechselt.
Ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, wird das neue Trikot tatsächlich nur während der Tour gefahren. Das Trikot sieht übrigens genauso aus wie das Alpecin Phoenix Trikot. Also ich habe immer noch den Verdacht, sie wollen einfach bei irgendeinem Klassiker mal Mathieu van der Poel einschnappen, aber das ist einfach nur neues Trikot, neuer Sponsor, der groß eben drauf ist. Der Sponsor des Geländewagens hat auch noch irgendwas mit Ineos zu tun und irgendwelche Werbeabteilungen haben sich da bestimmt ein ganz tolles Konstrukt ausgedacht.
Na gut, aber es ist scheinbar ab Beginn der Tour de France und danach wahrscheinlich weiter hinweg, aber schon wieder eine Namensänderung.
Aber ich will auch.
Ich weiß ja nicht, aber es ist zumindest, und das muss man immer sagen, immer noch schöner als das, was Movistar demnächst
war. Oh, stimmt. Die haben sich ein Fan-Trikot designen lassen und man konnte als Fan da mitmachen und abstimmen und da ist eine richtige Hässlichkeit rausgekommen, muss man einfach mal so sagen. Wir können das sicher nochmal posten nachher in unserer Story. Also das ist wirklich abgrundtief hässlich, oder ihr seht es mal, also mit so Regenfarben.
Selten wird das so deutlich wie bei diesem Trikot. Wie hast du es vor allem vorgespielt noch sagen? Ja, das haben sie von den Fans designen lassen. Man sieht, sie hätten es besser bleiben lassen.
Ja, das aber war keine gute Idee.
Wie schafft es dieses Team einfach wirklich in allen Bereichen immer wieder irgendwas Neues zu bringen, worüber man sich lustig machen kann. Das kann doch nicht wahr sein.
Jedes normale Team hätte dann einfach die Abstimmung gefaked und irgendein Trikot, was einigermaßen cool aussieht, genommen. Aber gut.
So wie also das normalerweise läuft. Das ist natürlich ehrlich.
Ja.
Andererseits frage ich mich dann auch, wer ist Fan vom Team Movistar, wenn dieses Trikot bei rauskommt? Vielleicht ist das auch das Problem des Ganzen.
Also es ist ein Charity-Trikot. Ich will mich da gar nicht zu sehr drüber aufregen. Finde ich eine gute Sache, dass sie sowas machen, aber es ist natürlich einfach hässlich. Ja, das
man kann auch hübsche Charity-Trikots machen.
Ich bin gespannt. Wir können es ja wirklich mal posten und nach Meinungen fragen. Hot oder Schrott? Große Bravo-Umfrage jetzt noch oder so. Ach ja.
Aber mit diesem wunderschönen Trikot entlassen wir euch in die Radsport-Saison. Es geht los, Strade Bianche, Mailand San Remo. Wir schauen ganz genau zu und melden uns in 2 Wochen wieder.
What's up? Der Radsport-Podcast.